Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns im Studio Marc Fehr, Autor des Buches Geniestreiche aus Kassel, das am 11. März 2025 erscheinen wird. Ja, Herr Fehr, schön, dass wir Sie da haben. Worum geht's in Ihrem Buch?
Ja, schön hier zu sein. In dem Buch geht es um Kassel. Und zwar darum, dass Kassel eine besondere Stadt ist, was ja auf den ersten Blick sich nicht jedem erschließt. Und in dem Buch gibt es 11 Kapitel, die handeln von Persönlichkeiten, die also zur Sonderrolle und zur Bedeutung Kassels besonders stark beigetragen haben. Und das sind interessante Biografien und interessante Geniestreiche, die man da entdecken kann.
Und jetzt fragt man Autoren ja ganz gerne, wie ist das Thema zu Ihnen gekommen? Wie war denn das?
Das Thema ist zu mir gekommen, indem ich ja ein Kind der Stadt Kassel bin. Also ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier Wehrdienst geleistet. Ich habe auch Praktika absolviert in einer Kasseler Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die heißt Ludewig und Sozien. Also ich bin Kassler, Kasseläner, wie man will. Ich unterscheide da nicht so stark. Und da lag das eigentlich auf der Hand, über meine Heimatstadt zu schreiben. Ich bin aber relativ spät erst darauf gekommen.
Warum?
Das muss sich erst entwickeln. Wenn man in Kassel wohnt und lebt, ist das ja alles selbstverständlich und man schielt natürlich in die große, weite Welt und Kassel ist eigentlich das, wo man gerne weg möchte. Und hinzu kommt ja, dass die Stadt jetzt auch nicht das großartigste Image hat und das liegt nicht nur daran, dass man in der großen, weiten Welt jetzt so ein bisschen über die Stadt lächelt, sondern das liegt auch daran, dass die Leute, die hier leben, in den allerwenigsten Fällen sich darüber bewusst sind, dass das eigentlich eine ganz besondere Stadt ist und auch war. Und deshalb muss sich das erstmal entwickeln.
Okay, also das Thema Image thematisieren Sie ja in dem ersten Kapitel des Buches, beziehungsweise das Fehlen eines klaren Images. Und ich gehe jetzt mal davon aus, Sie sind ja jetzt nicht mehr in Kassel, dass diese Einschätzung auch auf Ihren eigenen Erfahrungen sozusagen beruht, korrekt?
Ja, klar. Also ich habe das ja selbst erlebt, wie das ist, wenn man aus Kassel kommt und dann in der großen, weiten Welt etwas belächelt wird und dann seine Stadt erstmal, vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen möchte oder verteidigen möchte. Und wenn man das versucht, dann entdeckt man relativ schnell ganz erstaunliche Glanzpunkte, die man so nicht erwartet hätte. Und ich habe dann gemerkt, dass die Leute, denen ich das erzählt habe, da mit großem Interesse drauf reagiert haben. Kollegen, Geschäftspartner, Kommilitonen. Ich arbeite ja in Frankfurt, habe in Bayreuth studiert, habe auch in Peking und Shanghai studiert. Also bin ein wenig rumgekommen und habe da immer ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn es um das Thema Kassel ging. Denn manchmal wird man ja auch gefragt, wo kommst du denn her? Und Kassel, ja, kennen wir, Waschbärenplage. Und dann bin ich ja schnell also genötigt zu sagen, Waschbärenplage weiß ich, aber es gibt auch noch andere Dinge als Waschbärenplagen. Und so bin ich zu dem Thema des Buchs gekommen. Das erscheint übrigens im Verlag Frankfurter Allgemeine Buch.
Mhm. Ich meine, man sagt ja jetzt irgendwie ganz gerne, Kassel ist eine Stadt für den zweiten Blick. Und wir haben am Freitag ein Stadtlabor aufgezeichnet mit Professor Dr. Andreas Hoffmann, der ja aus Hamburg, einer wirklichen Großstadt, zu uns nach Kassel gekommen ist. Und Andreas Hoffmann hat in diesem Stadtlabor vollkommen begeistert von seinem neuen Zuhause gesprochen. Also so und ähnliche Dinge beschrieben wie Sie. Da sagt er, wenn ich das meinen Freunden erzähle oder wenn meine Freunde zu Besuch kommen, dann sind die manchmal ganz schön verwundert. Also das heißt, ist dieses Buch dann sozusagen auch ein Stück weit, also sind Sie mit diesem Buch, mit der Arbeit an diesem Buch auch so ein Stück weit zum Kasselbotschafter im positiven Sinne geworden?
Ist gar nicht so verkehrt, das so zu sehen, aber es hat sich entwickelt. Also ich habe nicht von Anfang an gesagt, ich habe jetzt hier ein Programm und das ziehe ich durch, sondern man recherchiert ja erstmal und guckt, ob da überhaupt was dran ist an der These. Und dann war ich doch sehr überrascht, dass da so viele Glanztaten und Geniestreiche sich da zutage fördern ließen. Und wenn man das selbst in Hamburg zur Kenntnis nimmt, freue ich mich natürlich darüber.
Also, jetzt ist es so, das Buch, wir kommen jetzt mal konkret zu dem Buch. In dem Buch gibt es einen, würde ich mal sagen, narrativen Einstieg, eine Fahrt vom Bahnhof Wilhelmshöhe zur Innenstadt. Ja, und dabei kommen Sie an irgendwelchen Gebäuden und Orten vorbei, Friedrichianum, Brüder-Grimm-Platz. Was hat Sie bewogen, diesen eher narrativen Einstieg in dieses Werk zu wählen?
Die Wilhelmshöhe Allee ist ja ein eigentlich der ideale Weg in die Stadt. Ja, nirgendwo gibt es so eine lange, gerade Straße, die direkt ins Zentrum führt. Aber wenn man Kasseler, so wie ich, diesen Weg vielleicht tausende von Malen gefahren ist, dann achtet man gar nicht mehr auf die Highlights, die sich da am Wegesrand verstecken, und die muss man dann wiederentdecken. Und das habe ich auf diese Weise versucht. Und natürlich gibt es noch mehr Highlights und Schauplätze als diese, aber es ist ein Anfang. Und ja, das ist ein Weg, um vielleicht auch Vergangenheit zu entdecken, die ja immer noch da ist. Die Vergangenheit, die Geschichte hat ja nicht aufgehört, oder zumindest wissen wir nicht, wann sie aufgehört hat. Ja, also wo beginnt Gegenwart, wo hört Geschichte auf, wann fängt Zukunft an? Die Übergänge sind ja fließend. Und das merkt man, wenn man sich durch eine Stadt bewegt und entdeckt hier vielleicht ein Gebäude, da ein Schild, ein Denkmal, ein Museum. Und das sind so Einstiegspunkte wie so kleine Zeitmaschinen, in denen man ganz schnell dann die Zeit überwinden kann und die Geschichte lebendig werden lassen kann. Dafür ist die Wilhelmshöhe Allee eigentlich ein toller Ort, und natürlich das Zentrum von Kassel gibt da noch sehr viel mehr her.
Sie haben es ja beschrieben, dass sich sozusagen, dass Sie keinen vorgefertigten Plan hatten, sondern dass sich so das ergeben hat, was Sie dann bei Ihren Recherchen recherchiert haben, worauf Sie getroffen sind. Und wie sind Sie da vorgegangen? Welche Methoden, welche Quellen nutzt man da so? Wir haben ja die ein oder andere auch in der Stadt und auch darüber hinaus. Vielleicht können Sie uns dazu auch etwas berichten.
Es gibt wunderbare Quellen. Ja, eine ist natürlich die Stadt selber, wenn man sich durch die Stadt bewegt, ja, an den Schauplätzen, in den Museen, gibt es da viel zu entdecken. Also das Kasseler Naturkundemuseum ist ja ein Ort, wo man sehr viel erfahren kann und auch Quellen findet, die belastbar und ergiebig sind. Das Stadtmuseum, das Landesmuseum. Ich habe natürlich mich auch im Brüder-Grimm-Museum in Steinau an der Straße umgeschaut. Das ist die eine Schiene. Dann gibt es natürlich Literatur über Kassel. Die kann man sich im Nationalarchiv, wie ich es immer nenne, also die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt oder in Leipzig besorgen. Das hat man als Frankfurter natürlich vor der Haustür, was es in vielerlei Hinsicht sehr praktisch macht. Und ich habe auch Hilfe bekommen vom Henschel-Archiv, das ja eine ganz unvergleichliche Sammlung hat über das Unternehmen Henschel. Und da habe ich mir zum Beispiel Bildmaterial erschlossen. Es gibt ja den Karl Anton Henschel, der in der Geschichte des Unternehmens eine sehr große Rolle spielt. Oder die Sophie Henschel, die eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielt, neben eben vielen anderen Henschels. Und von denen habe ich mir Bildmaterial besorgen können im Henschel-Museum, im Henschel-Archiv. Das steht also nicht nur mir offen, sondern das steht jedem offen, der es gerne nutzen möchte. Man muss es nur machen. Und man muss den Kollegen dort auch sagen, was man haben möchte, wonach man sucht, denn die sitzen ja auf einem schier unermesslichen Datenschatz, wenn man so will. Und ich hatte im Fall von Karl Anton Henschel, der als sehr knorriger Unternehmer rüberkommt und auch häufig so dargestellt wird in älteren Jahren, habe ich in einer Publikation der Kasseler Sparkasse, habe ich ein Bild entdeckt, was ihn ganz anders zeigt, nämlich so als jungen, idealistischen Menschen in jungen Jahren. Und da habe ich gedacht, dieses Bild, das muss doch irgendwo zu finden sein. Und in der Tat, die Primärquelle dafür ist das Henschel-Archiv. Und die haben es tatsächlich geschafft, dieses Bild auch für das Buch zur Verfügung zu stellen.
Gab es denn bei den Recherchen weitere Überraschungen? Es ist ja so ein bisschen, sage ich mal, das Bild ein bisschen dekonstruieren oder erweitern auch über so eine Persönlichkeit. Gab es da noch andere Dinge, die ja da überraschenderweise zutage getreten sind?
Also ja, ich habe neue Persönlichkeiten entdeckt, die ich jetzt so am Anfang nicht auf dem Radar hatte. Zum Beispiel den Chemiker Robert Bunsen, den bringt man jetzt so auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Kassel in Verbindung. Heinrich Schütz habe ich neu kennengelernt, den Barockmusiker, der auch sehr viel mit Kassel zu tun hatte und Kassel mit ihm. Also da ist doch auch viel Neues zu entdecken. Wie gesagt, ich war erstaunt, dass sich dieser Anfangsverdacht in Kassel ist mehr, als man auf den ersten Blick sieht, dann doch an so vielen Stellen dann bestätigt.
Und nach welchen Kriterien haben Sie denn dann diese Leute, diese Menschen, diese Protagonisten ausgewählt?
Ja, also die Frage war immer, was hat den größten Wumms? Ja, also nicht nur innerhalb der Stadtmauern, sondern was hat auch in Deutschland und in der Welt ein großes Echo gehabt. Ja, das war so ein bisschen das Kriterium. Ja. Mhm. Da ist natürlich die Documenta zu nennen als weltbedeutende Kunstausstellung, aber da sind auch technologische Errungenschaften und unternehmerische Errungenschaften zu berücksichtigen. Also der Paul Julius Reuter, der die Nachrichtenagentur Reuters gegründet hat und aus Kassel kam, ja, die Beiträge, die Robert Bunsen zur Industrialisierung geleistet hat, die technischen Erfindungen von einem Denis Papin, der mit Dampfdruck und Dampfmaschine hantiert hat, was auch nicht immer gut ging, muss man ja sagen. Also das sind aber alles Dinge, die ja eigentlich auch unser Weltbild verändert haben. Die haben unser Leben in vielerlei Hinsicht einfacher gemacht, manchmal natürlich auch komplizierter, wie das bei jeder bahnbrechenden Erfindung so ist. Das war so ein bisschen das Raster. Natürlich werde ich nicht alle bedeutenden Kasslerinnen und Kassler in dieser Sammlung haben. Also sicherlich kann man mir vorwerfen, warum hast du denn den Teufelsgeiger und Komponisten Louis Spohr nicht drin? Warum hast du die Aschrott-Familie vergessen? Vergessen habe ich sie ja nicht. Sie tauchen ja auch ab und zu mal auf, aber eben nicht als eine Kapitel. Oder was ist mit den Baumeistern Dury, die Kassel vorangebracht haben? Also das, was man hier an architektonischen Highlights sieht, das kommt ja aus den Bauplänen von den Durys. Also die werden im Buch nur angesprochen, haben aber kein eigenes Kapitel, geben aber mit Sicherheit auch eins her. Also die Sammlung ist natürlich auch immer so ein bisschen persönliche Geschmackssache, lässt sich im Fall von Kassel natürlich ohne weiteres auch größer anlegen und breiter fassen.
Ja, das ist ja erstmal schön zu hören, dass wir sozusagen hier, dass diese Stadt noch mehr zu bieten hat, als das, was sich da jetzt erstmal in dem Buch findet. Eine kurze Nachfrage, ne? Also so, wir haben jetzt ein paar Namen gehört, aber es gibt auch einen Namen Sömmering, der da irgendwie vorkommt, der ja auch sehr, sehr kritisch gelesen wird. Mittlerweile haben Sie sich damit auch auseinandergesetzt, also mit der Kritik an den Forschungen, die dieser Mann gemacht hat?
Ja, also Forschung ist natürlich auch immer ambivalent, ja. In dem Fall vielleicht ganz besonders. Und das ist jetzt, denke ich mal, nicht Hauptthema eines solchen Buches, aber sicherlich gibt es auch immer Schattenseiten, gerade wenn man so in die Geschichte des 20. Jahrhunderts dann weitergeht, da ist also Kassel mit Schattenseiten auch nicht gerade sparsam, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das sind Dinge, die im Buch, sagen wir mal, nicht verschwiegen werden, aber da auch nicht das Hauptthema sind.
Herr Fehr, gibt es denn vielleicht so eine Lieblingsperson, einen Lieblingsprotagonisten, der sich so Ihnen dann erschlossen hat? Ist ein bisschen schwierig, weil Sie mussten das ja sozusagen kuratieren, so wie Sie das gerade dargestellt haben. Aber vielleicht gibt es ja da irgendwie sowas, dass man gesagt hat, hey, cool, dass ich das jetzt weiß.
Ja, also wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste oder für eine, ja, richtig, natürlich eine sehr schwierige Entscheidung. Viele Leser werden auch sagen, ich habe eine andere Lieblingsperson. Jeder, der das liest, wird vielleicht eine andere haben. Also mein Herz schlägt schon für die Naturwissenschaftler, muss ich sagen. Das liegt daran vielleicht, dass ich ja handwerklich, von der Sprache her komme. Ich arbeite mit Sprache. Sprache ist ja ein Alltagsinstrument. Jeder Mensch kann damit umgehen. Aber die Naturwissenschaftler, die haben andere Handwerkszeuge. Die können sich nicht allein auf die Sprache verlassen. Die müssen noch andere, ja, die müssen noch andere Werkzeuge benutzen. Und das ist vielleicht ein Grund, warum ich die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen so bewundere. Deshalb denke ich mal, den Papa, den glaube ich, den würde ich schon so als meinen persönlichen Helden nehmen. Das kommt bei ihm auch hinzu, dass der nun wirklich kein einfaches Leben hatte. Ja, als Glaubensflüchtling, den hat es quer durch die ganze Welt verschlagen. Der ist mit seinen Erfindungen auch nicht sozusagen, ja, in den siebten Himmel katapultiert worden, sondern der musste auch dafür kämpfen und mit Rückschlägen umgehen. Und man wundert sich, wie der sich in einem so bewegten Leben überhaupt so viel schaffen konnte. Ja? Also er hat ja die Dampftechnologie, war ein Wegbereiter der Dampfmaschine, hat aber auch ganz handfeste Dinge beigetragen, zum Beispiel den Schnellkochtopf. Ja? Alles sozusagen zwischen Tür und Angel und auf der Flucht. Und das finde ich schon sehr bewundernswert. Wobei man sagen muss, dass auch viele andere der Protagonisten in dem Kasselbuch ein durch Kriege und Krisen zerrüttetes Leben geführt haben. Arnold Bode, Dokumentargründer, zweifacher Weltkriegszeitgenosse, ja, Elisabeth Selbert, fast Opfer des Bombenangriffs auf Kassel geworden, Heinrich Schütz, 30-jähriger Krieg, Pest, Cholera, alles mitgemacht und trotzdem die Musik vorangetrieben. Also das sind ja auch enorme Widerstände, gegen die diese Menschen damals, ja, zu kämpfen hatten, und haben trotzdem so viel Kreatives beigetragen. Das ist schon sehr bewundernswert.
Wir wollen jetzt mal nicht zu viel verraten sozusagen von dem Buch. Es bleibt ja dann halt auch noch was zu lesen. Werden Sie möglicherweise nach Kassel kommen, um auch dann hier Lesungen zu halten? Wie ist das?
Selbstverständlich. Also da habe ich einen vollen Terminkalender. Der kann auch ruhig noch voller werden. Und das macht man natürlich gerne als Autor, aber als Kassler natürlich noch mehr.
Mhm. Und jetzt, ich würde ganz gerne nochmal den Bogen spannen vom Anfang, worüber wir gesprochen haben. Wir bewegen uns auf die Zielgerade unseres Gespräches zu. Da ist es ja so, dass Sie sagen, es gibt noch Luft nach oben, was die Außendarstellung angeht, ne? Von Kassel.
Ja.
Und wenn jetzt in Ihrer oder nach Ihrer Beschäftigung mit diesem Thema und auch als jemand, der von außen jetzt mittlerweile den Außenblick auf Kassel hat, welche Potenziale sehen Sie für unsere Stadt, das historische Erbe und vielleicht auch das Hier und Jetzt zu stärken und ein positives Image einer aufstrebenden Stadt oder wie man immer, oder einer modernen Stadt zu prägen? Was würden Sie da sagen?
Ja, ich glaube, Kassel hat dafür die besten Voraussetzungen. Ja, es gibt enorm viele tolle Leute hier vor Ort, die auch genau das machen, die auch genau das tun, ja, Technologie, Gesellschaft vorantreiben, auch mal darüber reden und das auch darstellen. Ich glaube, da hat Kassel Potenzial, und das wird nicht nur Potenzial, sondern auch wirklich Leute, die das vorantreiben. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht sozusagen appellieren kann, ist so der Bewusstseinswandel auch, ja, in der Breite, ja, dass man das einfach ein bisschen stärker wahrnimmt. Dafür leistet ja dieses Buch einen Beitrag, aber dafür leisten auch ganz viele andere Initiativen Beiträge, wie ich gesehen habe und sehe. Und das muss einfach nur verfangen und zünden, und dann wird das schon. Also da muss man nicht jetzt die Stadt neu erfinden oder das Marketing neu erfinden, sondern einfach auf dem Weg weitermachen, auf dem man ist. Im Moment ist natürlich viel Krise. Ja, die Unternehmen, die Industrien, die im Moment stark sind in Kassel, das sind natürlich auch die Industrien, die gerade von den Krisen dieser Welt besonders betroffen sind. Und darüber nicht zu verzweifeln, sondern eben weiter nach vorne denken, manchmal auch ein bisschen zurückdenken. Das kann ja auch helfen beim nach vorne denken, wenn man das so einer Stadt wünschen kann, auf dem Weg, dann glaube ich, könnte das helfen. Aber man muss das ja gar nicht neu sozusagen alles von null, sondern man einfach auf das gucken, was man hat, mit ein bisschen mehr Achtsamkeit Und dann ist das schon ein ganz anderes Feeling, glaube ich, wenn man dann durch die Stadt geht.
Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an Marc Fehr, Autor des Buches Geniestreiche aus Kassel, das am 11. März 2025 erscheint. Und wie wir es gerade gehört haben, sicherlich werden Sie es der Tagespresse entnehmen können. Es wird die ein oder andere Lesung geben und dann kann man mit dem Autor sicherlich auch diskutieren über seine Favoriten oder vielleicht noch zusätzliche dazutragen. Möglicherweise gibt es eine zweite Version, wer weiß es. In diesem Sinne, Herr Fehr, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Sehr, sehr gerne. Danke auch.